Der Staat ist überfordert. Diesen Satz hört man nicht nur von notorischen Nörglern oder den politischen Rändern. Es ist die Mitte. Es ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Bröckelnde Brücken, eine marode Bahn und langsame Digitalisierung. Unsere Infrastruktur funktioniert vielerorts nicht. Gleichzeitig klafft im Bundeshaushalt bis 2029 eine Lücke von über 170 Milliarden Euro. Wo soll das Geld herkommen? Die SPD fordert Steuererhöhungen für Topverdiener. Die Union hingegen warnt vor einer Überlastung der Wirtschaft und fordert Steuersenkungen für Unternehmen und Bürger für mehr Wachstum. Doch damit nicht genug. Die Debatte um das Bürgergeld spaltet die Politik und auch bei Rente und Krankenversicherung ist man sich nicht einig. Und hinzu kommen noch massive Investitionen in die Verteidigung. Sind wir diesen Herausforderungen gewachsen? Sind wir am Ende unserer Leistungsfähigkeit angelangt? Wie viel Staat kann sich Deutschland noch leisten? Und damit herzlich willkommen bei Unter den Linden. Und bei uns im Studio begrüße ich sehr herzlich Philipp Amthor, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung und außerdem Mitglied der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Und herzlich willkommen auch an Andreas Audritsch, stellvertretender Bundestagsfraktionsfraktionsvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen. So, herzlich willkommen.
Danke für
Herr Amthor, ist der Staat derzeit überfordert, wenn man darunter seine Institutionen, aber auch den Sozialstaat sieht?
Der Begriff der Überforderung, der gefällt mir nicht so ganz, weil er die Selbstwirksamkeit, die der Staat noch entfalten kann, nicht so nach vorne stellt. Also Fakt ist, die Probleme, vor denen unser Staat steht, die sind ja an vielen Stellen ja auch exogen bedingt, aber oft auch selbst gemacht. Deswegen sind sie auch lösbar. Ich würde es deswegen in den Worten meines Ministers etwas anders beschreiben als mit der Überforderung, sondern Bundesminister Wildberger spricht immer davon, und ich finde das ein ganz gutes Bild, Deutschland hat sich verknotet. Das ist, finde ich, etwas treffender, denn es zeigt, es ist nicht eine strukturelle Unfähigkeit, eine Überforderung per se, dass die staatlichen Aufgaben nicht gelöst werden könnten, sondern es ist eine Überkomplexität, in der wir uns verheddert haben. Oder um ein anderes Bild zu wählen, das vielleicht etwas positiver nach vorne die Antwort weist, die Initiative für einen handlungsfähigen Staat, in der Per Steinbrück, Julia Jäkel, Andreas Voskuhl und Thomas de Maizière mitgewirkt haben, die haben ja sehr stark sich auch damit beschäftigt, warum unser Staat nicht handlungsfähig genug ist, wo seine Wirkungsweisen eben auch an Grenzen stoßen. Und dazu hat Thomas de Maizière das Bild, wie ich finde, richtig gewählt. Er hat gesagt, in Deutschland wird zwar viel gerudert, aber zu wenig gesteuert. Das ist nämlich auch durchaus eines der Probleme. Und ich wähle deswegen die Bilder verknotet und zu wenig Steuerung, weil die Antwort auf die vermeintliche Überforderung des Staates ist es nicht, immer mehr Staat zu fordern und immer mehr Ressourcen hineinzugeben, sondern mit den Ressourcen besser umzugehen, besser zu steuern und mehr Wirkung zu erzielen. Das ist jedenfalls der Ansatz, den die Bundesregierung verfolgt.
Aber der Bundeskanzler selbst hat ja die Überforderungsrhetorik auch ein Stück weit angefacht, indem er im letzten Herbst war es, glaube ich, noch mal davon gesprochen hat, dass da eine Überforderung durchaus stattfindet und da ist.
Na, wir sind ja hier im reflektierten Fernsehprogramm von Phoenix und ich bin sicher, wenn der Bundeskanzler hier die Gelegenheit hätte, das auch sozusagen jenseits auch von Wahlkampfauseinandersetzungen noch mal detaillierter aufzufächern, teilt er auch meinen Befund. Denn auch seine Beschreibung, und das ist für mich auch ganz wichtig, wenn ich das auch sagen darf, nicht nur aus einer Regierungsperspektive, sondern auch aus einer Perspektive der Christdemokratie, da ist für uns schon wichtig, wir sehen den Staat nicht als Gegner, sondern wir sehen den Staat und seine Institutionen als Grundlage der Lösung, die es braucht. Und so ist es auch beim Bundeskanzler. Also ich finde, dass er sich sehr, sehr wohltuend unterscheidet von diesen Apologeten irgendwie einer Staatsüberforderungsrhetorik, die die Lösung nur darin sieht, irgendwie den Staat in so einer irgendwie 20 Jahre alten neoliberalen Vorstellung nur zu reduzieren, sondern er findet den vermittelnden Weg dazu, ja, dass der Staat ein Sparprogramm braucht, dass er mit weniger Personal bessere Arbeit machen muss, dass wir staatliche Ressourcen effizienter einsetzen müssen, aber dass wir eben auch, und das ist mir wichtig, ein positives Staatsbild auch brauchen und wir wollen den Staat besser machen, damit er mehr Wirkung für die Bürgerinnen und Bürger erzielt und so ist der Bundeskanzler zu verstehen und ist doch gut, dass wir hier die Gelegenheit haben, das auch ein bisschen zu vertiefen.
Herr Audritsch, die Kritik am Staat, die man vielerorts hört, Untergräbt das auch das Vertrauen der Bürger in Staat und Demokratie?
Wir haben enorme Herausforderungen. Das ist der Fall. Das sind die demografischen Fragen, die im Raum stehen. Das sind aber auch die internationalen, die sicherheitspolitischen Fragen über viele, viele Jahre, in denen nicht genug investiert wurde in den Staat und sicher auch eine Bürokratie, die für ganz viele Menschen im Moment abschreckend wirkt. Ich glaube, um das aufzulösen, müssen wir es schaffen, den Staat wieder mit einem positiven Zusammenhang in der Gesellschaft zu verbinden. Das bedeutet als allererstes, dass alle Reformen, die gemacht werden, nicht Reformen sein dürfen, die sich gegen die Bevölkerung wenden, sondern Reformen sein müssen, die mit der Bevölkerung, in der Breite der Bevölkerung funktionieren. Deswegen habe ich mich in jetzt auch den letzten Wochen doch durchaus geärgert darüber, dass gerade aus der Union immer wieder Debatten geführt wurden gegen die Bevölkerung. Also darüber, wie faul Menschen sein. Das Gegenteil ist der Fall. Menschen wollen etwas tun, Menschen wollen Teil auch dieser Gesellschaft, dieses Staates sein, etwas beizutragen. Das Zweite ist, glaube ich, dass Menschen das Gefühl haben müssen, dass es in unserem Staat gerecht zugeht. Und auch da ist Reformen, große Reformen auch in der Gesellschaft funktionieren dann, wenn Menschen am Ende den Glauben haben, dass ihnen auch Genüge getan wird, dass sie sich einbringen können, dass aber auch alle sich einbringen in die Gesellschaft. Auch da sehe ich bei der jetzigen Koalition nicht die Gerechtigkeit, die ich sehen würde gerne. Wir haben Steuersenkungen gesehen, die nur den Allerreichsten zugutekommen. Wir sehen jetzt auch Beschlüsse, die debattiert werden, die gerade bei denen, die so viel arbeiten, nicht ankommen würden. Gleichzeitig sehen wir bei den Sozialversicherungen eben nicht die Reformen, die es bräuchte, sondern Debatten darüber, wie man Leistungen kürzen kann. So, das sind alles die Probleme, wo Menschen dann auch Vertrauen in den Staat verlieren. Das heißt, ein Staatsbild bedeutet auch, Reformen so zu machen, dass es für die Breite der Bevölkerung gut werden kann. Ich glaube, das ist möglich.
Dieses Überforderungsnarrativ, das ist ja in den letzten Jahren eher von der Rechtsaußenopposition auch geäußert worden. Wo würden Sie die Grenze ziehen zwischen legitimer, harter Kritik auf der einen Seite an den Institutionen von Politik und von Staat und einer demokratiefeindlichen Entwertung des Staates?
Es gibt ein Narrativ, der in der rechtsextremen Szene unterwegs ist, der brandgefährlich für die Gesellschaft ist. Und das ist das Narrativ des Kontrollverlustes. Und immer dann, wenn der Kontrollverlust von Rechtsextremen in den Raum gestellt wird, wird eigentlich gesagt, dass es eine starke Führerpersönlichkeit bräuchte, das irgendwann zu lösen. Das ist das, was man bei Donald Trump sieht, wenn er versucht, in bestimmten Bundesländern oder Bundesstaaten dort in den USA Chaos zu stiften, um dann eine Legitimation abzuleiten, plötzlich mit Bundespolizei reinzugehen, um wieder Ordnung herzustellen. Diese Art von Debatte über den Staat im Sinne eines Kontrollverlustes ist brandgefährlich. Das, was man sich anschauen muss, ist, wo funktionieren Dinge nicht richtig, wo können Dinge besser funktionieren, wo kann man vielleicht auch unter demokratischen Kräften zusammenarbeiten, um bestimmte Hürden endlich mal zu nehmen. Ich sage nur Grundgesetzänderungen, dass Digitalisierung einfacher funktionieren und Ähnliches, können wir im Detail sicher dazu kommen. Aber was ich wirklich aus sehr grundsätzlichen Erwägungen ablehne, ist diese Debatte des Kontrollverlusts.
Inwieweit schränkt denn die zunehmende politische Populismus, den wir an vielen Stellen sehen, auch die sachorientierte Handlungsfähigkeit des Staates ein? Oder sehen Sie es gar nicht?
Naja, also es ist doch immer klar, Populismus findet dort Eingang, wo er sich breit machen kann, an oft legitimen Ansatzpunkten. Und deswegen zu beschreiben, dass wir etwa in Fragen der Migration, ungesteuerter Migration in unsere sozialen Sicherungssysteme Probleme hatten, das ist ja per se erstmal weder populistisch noch rechtsextrem, sondern ein politischer Befund, den man gut und richtig vertreten kann, der über viele Jahre so klar nicht ausgesprochen wurde. Das ist ähnlich in Fragen von Überforderung der Wirtschaft durch zu viel Bürokratie. Die Frage ist aber, was sind die Therapieansätze, was sind die Rückschlüsse daraus? Und da ist es richtig, dass wir den Zumutungsmut auch für Komplexität haben müssen. Das finde ich schon sehr wichtig. Und ich glaube, was vor allem wichtig ist in diesen Debatten, auch um Reformen für den Staat, ist schon erstmal, sich nicht gegenseitig immer Bösartigkeiten zu unterstellen. Ich meine, das ist in Ordnung. Ich stelle fest, dass Herr Audretsch gut in der Opposition angekommen ist. Aber ich will doch schon auch noch mal sagen, diesem öffentlichen Eindruck, jetzt gerade mit Blick auf Reformdiskussionen rund um die Frage, wie geht es weiter mit den sozialen Sicherungssystemen. Diese Diskussion führen wir in der Union ja nicht aus einer Perspektive irgendwie der sozialen Kälte oder einer Lamoyanz-Vorwurfs, sondern wir führen sie aus der Perspektive, dass wir uns Sorgen machen um die Frage, wie sich die Substanz dieses Sozialstaates weiter finanzieren lässt. Und richtig ist, da sind wir uns, glaube ich, schon einig, das geht nicht, indem man mit dem Finger auf einzelne Gruppen zeigt, sondern das geht, indem wir uns gesamtgesellschaftlich auch einen gewissen Zumutungsmut eben auch zulegen, weil den braucht es in gewisser Weise. Also ich kann nur davor warnen, Politik darin zu betreiben, einfach vor populistischen Kräften zu warnen und gleichzeitig den Menschen weiszumachen, alles könne weiter so funktionieren, wie es ist, ohne Reformen. Das ist auch unseriös. Wir müssen viele Dinge verändern in unserem Land. Der Staat muss an seiner Performance arbeiten. Wir müssen dafür arbeiten, dass wir das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler besser einsetzen. Wir müssen daran arbeiten, dass wir mehr Freiheit ermöglichen, um damit auch den Wirtschaftsstandort Deutschland in seiner Wettbewerbsfähigkeit wieder besser aufzustellen. Das sind schon Dinge, wo wir auch sagen, und das ist für diese Regierung auch wichtig, das geht nur durch Reformen und Einschnitte. Und dabei suchen wir nicht die Härte der Härte wegen. Aber wir müssen schon ehrlich darüber reden, dass ein Weiter-so so nicht funktionieren kann und dass es einen Reformstau in diesem Land gibt, der fairerweise nicht erst in den letzten 3 Jahren der Ampelkoalition entstanden ist, sondern auch in unserer Regierungszeit. Klar. Da ist ein Betonberg, hat sich aufgetürmt, den wir jetzt Stück für Stück abtragen müssen.
Darf ich einmal auf dieses Wort Zumutungen eingehen? Weil ich glaube, dass wir ernsthaft dann mal darüber reden müssen, wer in diesem Land Zumutungen zu tragen hat und wem man etwas zumuten möchte. Wir haben über die letzten Monate gesehen, dass dieser Modus der Beschimpfung der Gesellschaft begonnen hat bei Geflüchteten, dann ist er weitergegangen zu Menschen im Bürgergeld. Mittlerweile ist es zu einer breiten Beschimpfung von arbeitenden Menschen mit Lifestyle, Teilzeit, mit allen möglichen Debatten geworden. Parallel wurden Vorschläge in den Raum gestellt, zum Beispiel, dass man Leistungskürzungen, die Zahnarztleistungen nicht mehr von der gesetzlichen Krankenversicherung zahlen lassen soll. Und dann, und das ist, finde ich, der relevante Punkt, sind Sie am Wochenende beim Parteitag der CDU und beschließen Steuersenkungen in der Höhe von 66 Milliarden Euro, von denen diese Menschen, die ich gerade beschrieben habe, die arbeiten, die Bäckerei-Fachverkäuferin, aber auch der Busfahrer, die Pflegekraft, nichts oder fast nichts haben. Und auf der anderen Seite Menschen, die den Spitzensteuersatz zahlen, das Allermeiste kriegen würde. Auf der einen Seite ist fast nichts, bis 500 Euro im Jahr mehr. Auf der anderen Seite sind so knapp 4.000 Euro mehr im Jahr. Und das ist eben der Zusammenhang, in dem am Ende Menschen nicht mehr verstehen, wem wird hier etwas zugemutet? Warum gelingt es nicht, eine gerechte Steuerpolitik zu machen? Warum gelingt es nicht, Reformen im Gesundheitssystem zu machen, die eben nicht bedeuten, dass die Menschen, die so dringend auch eine Zahnbehandlung brauchen, dass die auch sicher haben und darauf vertrauen können? Warum gelingt es nicht, eine Rentenreform zu machen und einmal zu sagen, das Rentenniveau muss stabil sein, weil wir Frauen nicht in Altersarmut schicken werden? Überall die zu adressieren, die sowieso nicht so viel haben in der Gesellschaft und dann von Zumutung zu sprechen, genau das, glaube ich, macht das Vertrauen in den Staat zunichte. Und genau das muss man verändern, um einen anderen Zugang auch zu dieser Debatte finden zu können.
Also mit Verlaub, das will ich schon auch noch mal gerade rücken, denn ich glaube, wir gehen davon auch unterschiedlichen volkswirtschaftlichen Grundannahmen aus. Aber ich will vorweg erst mal sagen, man kann ja schlecht den Populismus beklagen und dann ihn selbst exerzieren. Das wissen Sie auch ganz genau, dass viele dieser Vorschläge, die jetzt als Beschimpfungen und anderes hier etikettiert werden, ja gerade nicht Beschlusslage der CDU Deutschland sind. Das sind Einzelstimmen, Dinge, die richtig eingeordnet wurden. Und ich finde, da gehört es auch zu einem fairen und sachlichen Diskurs, das dann auch anzuerkennen. Aber ich will schon auch noch in der Frage der Zumutung und dieses vermeintlichen Vorwurfs, die CDU macht jetzt Politik für die Besserverdiener, schon auch noch sagen, für uns ist klar, die Diskussionen über notwendige Steuerentlastungen im Hoch- und Höchststeuerland Deutschland, die kommen ja nicht irgendwie nur Einzelnen zugute, sondern das ist Geld, das unserer Volkswirtschaft dann wieder zugute kommt. Wir sind fest davon überzeugt, dass Steuersenkungen und richtige Steuerreformen, wenn man sie angeht, dazu führen werden, dass es nicht Steuermindereinnahmen gibt, weil das ist ja so die Erzählung, die wir dann von linker politischer Seite immer wieder sehen, dass man sagt, naja, die senken dann die Steuern und davon kauft sich dann jetzt der Familienunternehmer den zweiten Porsche und am Ende muss beim Sozialstaat gekürzt werden. Das ist ja nicht die Realität. Die Realität unseres Steuerkonzeptes ist es, dass wir durch Steuersenkungen wieder Wachstum in diesem Land haben. Das führt zu Steuermehreinnahmen und führt dazu, dass wir den Sozialstaat in diesem Land wieder viel besser finanzieren können. Denn richtigerweise müssen wir uns angesichts der Entwicklung des Bundeshaushalts, und das haben Sie ja in Ihrer Anmoderation angesprochen, schon die Frage stellen, wer soll denn das in Zukunft eigentlich bezahlen? Und die Antwort, naja, das bezahlen einfach künftige Generationen durch immer mehr Schulden oder wir bezahlen das alles durch immer mehr Zuschüsse aus dem Steuersystem, das kann doch nicht die richtige Antwort sein, sondern die Antwort sollte es sein, dass wir wirtschaftliches Wachstum und mehr volkswirtschaftliche Kraft in diesem Land generieren, um das dann auch zu finanzieren. Und da haben wir offensichtlich sehr unterschiedliche Ansätze.
Würden Sie denn sagen, Herr Audretsch, dass die Steuereinnahmen nicht reichen, um die Aufgaben des Staates zu finanzieren?
Ich glaube tatsächlich, dass wenn wir die Haushaltslücken anschauen, die wir ja haben, die hohen Milliardensummen, die nicht finanziert sind, dass im Raum steht und dass es eine Gefahr ist, dass wir in diesem oder im nächsten Jahr plötzlich bei einer Mehrwertsteuererhöhung landen, weil keine anderen Vorschläge auf dem Tisch liegen. Und das hielte ich für die absolut ungerechteste Art und Weise, die Frage zu lösen, wenn Babynahrung am Ende nicht mehr mit 19, sondern mit 21% besteuert würde. Das kann man niemandem mehr erklären. Und auf der anderen Seite haben wir viele Zusammenhänge, in denen man ohne Probleme große Milliardenbeträge einnehmen könnte, um das Land gerechter und die Finanzierungssituation für Investitionen besser zu machen. Ich kann es Ihnen gerne an ein, zwei Beispielen sagen. Wir hatten in Berlin die Situation, dass Vonovia 110.000 Wohnungen der Deutschen Wohnen übernommen hat und nicht einen einzigen Cent Grunderwerbsteuer gezahlt hat. Nicht einen einzigen Cent. 1 Milliarde Euro ist im Land flöten gegangen, ist nicht eingenommen worden, weil man eine Lücke bei den sogenannten Share Deals nicht schließen möchte. Und Herr Amthor, ich frage mich immer wieder, warum ist die CDU nicht bereit, das zu tun? Andere Beispiele, wenn man 3 Wohnungen erbt, dann zahlt man Erbschaftssteuer. Wenn man 300 Wohnungen erbt, zahlt man keinerlei Erbschaftssteuer. Auch das eine Lücke, 1 Milliarde ungefähr jährlich, die man einnehmen könnte. Die CDU weigert sich, das zu verändern. Bei der Erbschaftssteuer die Frage, ein Erbe oberhalb von 26 Millionen zahlt man keine Erbschaftssteuer. Ein Erbe unterhalb von 26 Millionen zahlt man Erbschaftssteuer. Das sind 8 Milliarden ungefähr, die man einnehmen könnte. Auch da verweigert sich die CDU, diese Lücke zu schließen. Wir haben diese Lücken aufgeschrieben. Das sind Richtung 20 Milliarden jedes Jahr, die man einnehmen kann, indem man das Land gerechter macht und die Einnahmen dann nutzt, um Kitas zu finanzieren, um Schulen zu finanzieren, um Straßen zu finanzieren, um Kommunen besser ausstatten zu können. All das wäre so sinnvoll angelegt, wenn man sich mal ranwagen würde, diese Lücken zu schließen. Und ich verstehe nicht, warum es da die Blockade Jahr um Jahr und Legislaturperiode um Legislaturperiode gibt.
Ja, nun, ich würde erst mal sagen, ich glaube, jeder Zuschauer selbst stellt fest, dass die Beispiele von Transaktionen am Berliner Wohnungsmarkt für gar nichts Gutes als irgendwie Referenzbeispiel taugen.
Die Milliardensummen genannt.
Ja, wir können auch über diese Zahlen durchaus reden. Ich glaube aber, es ist ganz wesentlich, auch in der Diskussion über die Erbschaftssteuer und anderes mehr, schon auch noch mal die Frage zu stellen, was ist eigentlich das große Problem dieses Staates? Ist es, dass vor allem, und die werden davon besonders stark getroffen, Familienunternehmen, Mittelständler, andere mehr, dass die zu wenig stark besteuert werden? Das können Sie vertreten. Oder können wir nicht die Probleme dieses Landes auch dadurch lösen, dass wir, anstatt darüber zu reden, wem wir jetzt mehr wegnehmen oder umverteilen, dadurch zu lösen, dass wir mehr Wachstum in diesem Land erzielen? Das ist möglich auch dadurch, dass man dafür sorgt, dass der Staat etwas wegnimmt, nämlich bei sich selbst, durch überzogene Regelungswut, weniger Regelungen, mehr Freiheit. Das kostet übrigens gar kein Geld. Also staatliche Berichtspflichten, Dokumentationspflichten zurückzunehmen, dafür zu sorgen, dass Unternehmerinnen und Unternehmer in diesem Land wieder mehr Zeit für die Realwirtschaft haben, indem sie weniger Zeit für die Zettelwirtschaft aufwenden müssen. Das ist einer der Ansätze. Und natürlich auch eine Aufgabenkritik und auch eine Reduktion des Staates in Auswüchsen, die wir auch in den letzten Jahren gesehen haben. Ich will das schon auch noch mal als Befund deutlich machen. Wenn wir über Reformen reden, die allerorten notwendig sind, dann darf der Staat sich dabei nicht selbst ausnehmen, sondern wir sind in einer Situation, in der insbesondere in der Bundesverwaltung notwendige Reformeinschnitte über Jahrzehnte unterlassen wurden, die viele Landkreise, Kommunen, auch Bundesländer schmerzhaft zum Teil in den letzten Jahren gemacht haben. Bei uns in der Bundesverwaltung war über Jahre, und zwar parteiübergreifend, immer wieder die Antwort zu sagen, für jedes neue Problem werden neue Posten und Pöstchen geschaffen. Der öffentliche Dienst ist immer weiter gewachsen, immer mehr Stellen, immer mehr Behörden. Und ich finde, da müssen wir auch bei uns selbst den Rotstift anlegen und sagen, wie würde man es denn ansonsten bei einem Unternehmen in einer Schieflage organisieren? Da würde man auch nicht zuallererst sagen, wie kann ich irgendwem anders jetzt mehr Geld abnehmen? Ja, vielleicht. Aber man würde doch auch sagen, wie kann ich denn selbst meine Ausgaben auf den Prüfstand stellen? Und das ist aus meiner Sicht auch wichtig. Wir haben Rekordsteuereinnahmen, auch in der Höhe, wenn wir uns das gesamtstaatlich mal anschauen. Über 1 Billion Euro, 1000 Milliarden.
Also kein Einnahmeproblem.
Ich finde, damit kann der Staat doch eigentlich auch auskommen.
Aber noch eine kurze Anschlussfrage. Aber ein Problem, was, glaube ich, gar nicht so in der Öffentlichkeit steht, gibt es natürlich doch, dass der demografische Wandel, der betrifft natürlich nicht nur die Sozialsysteme, sondern er betrifft auch das Steuersystem. Denn die Leute, die nicht mehr arbeiten, in Rente sehen, zahlen automatisch sehr viel weniger Steuern und es sind weniger, die im Endeffekt arbeiten. Also da wird an der Stelle doch nochmal eine Lücke.
Ja, deswegen ist es auch,
oder?
Deswegen ist es auch richtig, dass wir etwa mit dem Konzept der Aktivrente dafür sorgen, dass wir freiwillig dazu.
Naja,
ich bin gespannt. Ich sehe jedenfalls sehr, sehr viele positive Resonanz auf diesen Vorschlag. Und ich finde mal auch, das ist etwas, das wirklich in der Lebenswirklichkeit viele ankommt. Dass jetzt Rentnerinnen und Rentner in unserem Land bis zu 2000 Euro steuerfrei hinzuverdienen können, das ist nicht nur im Wahlkampf ein Kassenschlager für die Union gewesen, sondern auch eine richtig gute Maßnahme, die übrigens, finde ich, auch an einem wichtigen Prinzip ansetzt, das mich immer leiten würde in dem Organisieren einer Gesellschaftsordnung, nämlich dem Prinzip von Freiheit und dem Prinzip auch, Leute dazu zu ermuntern, richtige Dinge zu tun, ohne sie gleich zu verpflichten. Denn wenn wir vielleicht sehen und feststellen, und ich glaube, das entspricht vielen menschlichen Bedürfnissen, dass Leute sagen, okay, ich will im Rentenalter nicht von 100 auf 0, sondern will noch ein bisschen meine Ideen einbringen, wenn ich es kann, dafür Anreize zu setzen. Das ist gut und richtig und ist aus meiner Sicht auch vorzugswürdig und kann sich auch als überlegenerer Schritt beweisen im Vergleich zu der Idee, jetzt zwingend das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Ich glaube, wir brauchen da generell in diesen Fragen von Arbeit, Rentenbezug, anstatt die Diskussion über staatliche Stellschrauben, brauchen wir einfach mehr Flexibilität und mehr Freiheit, um auf verschiedene Lebensmodelle einzugehen. Da gibt es aus meiner Sicht einige Reserven, die man noch gut nutzen kann.
Nochmal zurück zur Besteuerung der Einkommen, bei denen wir ja waren. Die Besteuerung von Vermögen und Erbschaften, sollte das sehr viel stärker mit in den Fokus genommen werden?
Ich habe Beispiele zu der Frage Besteuerung von Erbschaften gerade schon genannt. Da gibt es riesige Lücken in der Besteuerung. Und da geht es dann am Ende vor allem auch um Gerechtigkeit zwischen Betrieben. Also wenn ich einen Bäckereibetrieb erbe, dann zahle ich Steuern. Wenn ich einen Lebensmittelkonzern erbe, zahle ich keine Erbschaftssteuer. Das ist nicht gerecht. Da bin ich auf der Seite des Mittelstandes, da bin ich auf der Seite der kleinen und mittleren Unternehmen, die eben genau dieses Problem haben. Also ja, man muss diese Lücken schließen, um dann auch mehr Einnahmen zu generieren. Und ich diskutiere gerne auch...
Ist die Frage, was ist das Ziel? Ist das Ziel, das gerechter zu machen oder mehr Einnahmen zu generieren? Das ist schon im Zweifel ein Zielkonflikt. Über die Gerechtigkeitsfrage kann man reden.
Also wir haben ja ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, was jetzt demnächst kommen wird. Da wird das dezidiert genau um die Frage der Gerechtigkeit auch zwischen den verschiedenen Vermögensarten gehen. Dann wird man sich das genau angucken. Ich finde aber schon angesichts dessen, dass in Deutschland die Kommunen im Jahr 2024 25 Milliarden Euro Defizit hatten und dass wir 25 wahrscheinlich ein Defizit von ungefähr 30 Milliarden Euro in den Kommunen sehen, geht es ja auch um Einnahmen und geht es auch um die Frage, wie wir die Infrastruktur vor Ort und auch die Jugendeinrichtungen, wenn ich in Neukölln in meinem Wahlkreis sehe, dass der Schimmel an den Wänden steht, wenn ich sehe, dass die Decken runterkommen, wenn ich sehe, dass die Sozialarbeit nicht ausreichend finanziert werden kann, wenn ich sehe, dass der Müll nicht oft genug abgeht, abgeholt werden kann und wir dessen wegen in den Straßen auch ein Problem mit Müll haben, dann sind Kommunen unterfinanziert. Dann müssen wir mehr Finanzierung in die Kommunen geben. Und da finde ich, dass gerade da, wo es um die ganz großen Einkommen oder die ganz großen Vermögen vielmehr geht, dass wir bei den ganz großen Vermögen dann auch mehr einnehmen müssen, um letztlich das finanzieren zu können. Und ein letzter Punkt vielleicht dazu. 125 Milliarden Euro gehen dem Staat jedes einzelne Jahr verloren durch Steuerhinterziehung und Steuerbetrug. Gleichzeitig fokussieren Sie von der CDU, dass die Debatte seit Jahren auf Sozialbetrug im Bürgergeld. Das sind 272 Millionen Euro. 460 Mal mehr geht am oberen Ende verloren. Milliardenbeträge. Und ich würde mir einmal wünschen, dass wir aus der Diskussion rauskommen, dass in jeder einzelnen Diskussion nach unten getreten wird. Dass wir Tage, Wochen damit füllen, Debatten über wenige Menschen im Bürgergeld zu führen, die vielleicht tatsächlich sich nicht richtig verhalten haben, sondern dass wir mal eine große Debatte öffnen darüber, wie wir an diese 125 Milliarden Euro rankommen, die da mit Lug und Betrug dem Staat, der Öffentlichkeit und auch der Infrastruktur entzogen werden. Das wäre mal eine lohnenswerte Debatte. Da würde ich mir wünschen, dass wir gemeinsam mit Wucht einsteigen und mal ein paar Wochen diese Debatte führen. Wenn ich die CDU da an meiner Seite weiß, dann würde mich das freuen.
Haben also, wir da ein Defizit?
Im Kampf gegen Steuerbetrug, glaube ich, haben wir eine große Einigkeit. Nun ist aber die Frage, und das ist juristisch ja durchaus eine heikle Frage, wo ist sozusagen die Abgrenzung zwischen Steuergestaltung, Steuerbetrug, da sozusagen gibt es juristisch einige Fragen. Absolut, da sind wir uns einig und deswegen ist es auch richtig, dass der Rechtsstaat das verfolgt. Aber da müssen wir in der Tat, diese Diskussion würde ich auch nicht sozusagen aufwiegen, ehrlicherweise gegeneinander. Ich finde, da hat niemand, der Steuern hinterzieht, irgendwie auch nur einen Funken Grund dazu, weil irgendwer beim Bürgergeld Sozialleistungen
Es geht ja um die Debatte, die Sie Anspruch nimmt. Priorisieren.
Ich priorisiere da jetzt keine dieser Debatten über Gebühr, sondern würde sagen, wir können das alles diskutieren und will deswegen zwei der Punkte, die Sie aufgeworfen haben, auch nochmal aufgreifen. Insbesondere was die Ausstattung der Kommunen angeht, stimme ich zu. Da haben wir eine enorme finanzielle Schieflage in den letzten Jahren. Ich habe das auch über viele Jahre, bevor ich Staatssekretär wurde, habe ich mir immer bewusst auch die Zeit genommen, mich vor Ort im Kreistag in Vorpommern-Greifswald zu engagieren. Komme ja selbst auch aus der Kommunalpolitik und weiß, wie schwierig die Bedingungen dort vor Ort sind. Das hat aber auch nicht nur zu tun mit der Frage der Erbschaftssteuer. Das muss man mal sagen. Das ist ja, Andreas Audretsch ist ja klug, hat mir jetzt ein Argument abgeschnitten, weil sonst das müssen die Zuschauer halt auch wissen, wenn über die Erbschaftssteuer diskutiert wird oder gar Vermögenssteuer, das sind Steuern, die dem Ertrag nach nicht dem Bundeshaushalt zustehen würden, sondern den Ländern und damit den Kommunen. Also deswegen ist für die Frage des Sanierens des Bundeshaushalts die Frage der Erbschaftssteuer jetzt eh erstmal eine nachrangige Argumentation. Aber die Frage kann man ja durchaus stellen, muss nicht eigentlich mehr Geld bei den Kommunen ankommen? Dabei ist wichtig, gibt es auch ein Verteilungsdefizit und ein Verteilungsproblem innerhalb des Föderalstaates Bundesrepublik Deutschland, nämlich auch eine Situation, dass sich das Steueraufkommen der Länder im Vergleich zum Bund strukturell sehr, sehr verbessert hat in den letzten Jahren. Also vom Gesamtsteueraufkommen, das ja auch gewachsen ist, ist der Anteil, der bei den Ländern ankommt, immer, immer weiter gewachsen. Die Aufgaben beim Bund sind gewachsen und bei den Kommunen kommt dazu wenig an. Und da kann man sich ja schon fragen, wo bleibt denn das Geld eigentlich? Findige Zuschauer würden jetzt feststellen, na ja, vielleicht müsste man in manchen Landeshauptstädten mal nachgucken, was da für Projekte finanziert werden. Aber gut, das wäre eine andere Sendung. Deswegen das Thema Kommunen, da sind wir uns ja einig. Das Thema Bürgergeld allerdings, da will ich schon auch nochmal sagen, um richtig die Zielrichtung auch einzuordnen, woher kommt die Union, warum hat uns diese Diskussion umgetrieben. Ich finde es erstmal wichtig, nicht alle Sozialleistungen und auch den Sozialstaat nicht permanent vom Missbrauch zu denken. Und auch den Missbrauch als solches nicht überzubewerten in der Frage seiner fiskalischen Auswirkungen. Also den Bundeshaushalt, den wird man auch nicht dadurch sanieren, indem man jetzt sagt, jetzt werden ein paar Bürgergeldempfänger mehr sanktioniert.
Was eine neue Erkenntnis in der CDU ist.
Nee, wir haben immer vertreten, und das
Milliarden,
ist schon wichtig.
15 Milliarden,
ja,
10 Milliarden, 6
Milliarden. Deswegen will ich zu diesen Milliardenbeträgen auch kommen. Diese Milliardenbeträge, die da hochkommen, genannt werden von uns, die kommen ja nicht daher, dass man sagt, jetzt betrügen Leute weniger den Sozialstaat und bekommen eine Leistungskürzung, sondern die Grundidee dieser Bürgergeldreform, die kommt aus der Motivation, Leute wieder in Arbeit zu bringen, weil das ist das Entscheidende. Wir werden dann Mehreinnahmen für den Staat generieren, wenn die Leute nicht jetzt irgendeine Sanktion mehr oder weniger bekommen, sondern wenn sie die Anreize haben, dass es wieder mit der Arbeitsaufnahme vorangeht. Und das hat übrigens ja nicht nur jetzt die dann vermeintlich als böse bescholtene Union erkannt, sondern auch die Arbeits- und Sozialministerin Bärbel Baas. Sie hat ja jetzt auch als Ressortministerin gemeinsam mit uns diese Abschaffung des ungerechten Bürgergelds durch eine gerechtere neue Grundsicherung vorangetrieben. Und sie hat das in der ihrer eigenen Art ja, finde ich, auch ganz gut beschrieben, indem sie gesagt hat, für die, die nicht arbeiten wollen, obwohl sie arbeiten können, wird es jetzt halt eng. Und ich meine, ist ja weit gekommen, wenn ich dann jetzt Bärbel Baas als Kronzeugin zitiere, aber ich will nur sagen, das ist der Punkt der Debatte. Es geht darum, dass wir dass diejenigen, die arbeiten können und Sozialleistungen beziehen, in Arbeit bringen wollen. Das ist der Grundansatz unserer Bürgergeldreform. Da kommen wir nicht von der Sanktion und der Sparwirkung daher, sondern daher, die Integration in den Arbeitsmarkt wieder zu stärken. Und das ist eine Grundlage auch für mehr soziale Teilhabe, für Aufstiegschancen. Und ich will auch sagen, mich bewegt das auch mit Blick auf die Kinder von denjenigen, die über Jahre in Langzeitarbeitslosigkeit gefangen sind. Es ist schon wichtig, dass wir da auch dafür arbeiten, dass wir möglichst viele Menschen wieder in Arbeit bringen, damit sie dann auch noch bessere Vorbilder sein können und Arbeit als eben auch Sinn der Gestaltung sozusagen von Erwerbsleben auch nach vorne stellen.
Mhm. Herr Audrich, Sie haben einen Punkt genannt, Stichwort Migration. Das ist ja ein Schlüsselwort, um das sich auch jahrelang der Vorhalt des Staatsversagens so ein Stück weit rankte. Zumindest haben viele gesagt, dass der Staat an dieser Stelle nicht gut performt hat. Wie hoch sind denn die Gesamtkosten für Unterbringung, für Integration, Sozialleistungen und Geflüchtete im Jahr und wie entwickelt sich das weiter?
Ich kann Ihnen nicht die exakte Zahl sagen, aber es werden Milliardenbeträge sein. Und das Wichtige, um damit richtig umzugehen, ist, dass man Menschen in Arbeit bringt. Und wir haben seit vielen, vielen Jahren immer wieder gefordert, dass wir die Arbeitsverbote in Deutschland abschaffen müssen. Gegen den erbitterten Widerstand der Union immer und immer wieder. Und ich bin gespannt, was jetzt passiert. Offensichtlich Erkenntnisgewinn in der CDU ist nicht immer falsch. Ist Herr Dobrindt jetzt an dem Punkt angelangt, zu sagen, dass es vielleicht gar nicht so falsch ist, wenn man Menschen frühzeitig auch die Möglichkeit gibt zu arbeiten, weil sie dann integriert werden, weil sie dann gleichzeitig einen Beitrag leisten können. Menschen wollen arbeiten, wollen einen Beitrag leisten. Und auf der anderen Seite, weil es für den Staat günstiger wird. Und jetzt haben wir nur ein Problem. Gleichzeitig kürzt Herr Dobrindt die Integrations- und Sprachkurse für genau die Leute, die freiwillig sagen, ich möchte einen solchen Sprachkurs machen. Und dann sind häufig die Sprachkurse nicht mehr voll und dann fallen sie komplett aus. Also eine gewisse Grundlagenklärung in der Frage, wohin wäre sinnvoll. Und dann glaube ich, weil Sie nach der Frage der Geflüchteten insgesamt gefragt haben, wir haben eine Situation, in der wir alles dafür tun müssen, Menschen den Zugang in die Gesellschaft, den Zugang in Arbeit zu ermöglichen, weil sie dann produktiver Teil auch dieser Gesellschaft werden können. Und wenn wir das schaffen, den Menschen diese Perspektiven zu öffnen, dann wird sich für beide Seiten, für die Geflüchteten, aber auch für die Bevölkerung in Deutschland am Ende das ins Positive wenden.
Wenn man sich die Integrationsaufgaben und auch Migrationsfragen betrachtet, welchen Effekt kann Migration auf das langfristige Bruttoinlandsprodukt am Ende haben, vor allen Dingen im Vergleich zu den kurzfristigen Kosten, die wir damit ja haben?
Sie kann einen positiven Effekt haben, wenn es sich um Migration in den Arbeitsmarkt und nicht um Migration in die sozialen Sicherungssysteme handelt. Das beides voneinander zu unterscheiden, also humanitäre Schutzmigration, Flucht und Erwerbsmigration, das war uns immer ein sehr wichtiges Anliegen auch als Union. Und wichtig ist eben durchaus auch für die Volkswirtschaft und für die Gesellschaft insgesamt auch die positiven Facetten auch von Migration zu sehen, die es geben kann, wenn sie sich verbindet mit erfolgreicher Integration, wenn sie sich verbindet auch mit Integration in den Arbeitsmarkt. Deswegen haben wir auch, und das hat die Union immer sehr, sehr stark ja auch unterschieden, auch von dem Getöse vom rechten politischen Rand, nie Migration per se verteufelt, sondern gesagt, man muss schon unterscheiden. Einerseits aus einer humanitären Perspektive wollen wir auch ein Bekenntnis zum Asylrecht, aber ein Ende eben des Missbrauchs des Asylrechts. Und wir wollen vor allem ein Bekenntnis auch aus wirtschaftlicher Vernunft zu einer funktionierenden Erwerbsmigration. Und ich finde, was Alexander Dobrindt da jetzt vorgeschlagen hat, ist auch gar nicht so überraschend oder gar selbst widersprüchlich, sondern es hat auch eine gewisse Folgerichtigkeit. Wir haben immer die Sorge gehabt mit zu früher Arbeitsmarktintegration, nicht aus der Perspektive, weil wir glauben, um Gottes Willen, was sollen jetzt diese Migranten da auf dem Arbeitsmarkt, sondern weil wir gesagt haben, es muss erstmal klar sein, hat jemand eine Bleibeperspektive in Deutschland oder nicht. Und in einer Situation, bevor wir die Regierung übernommen haben und bevor jetzt wieder Ordnung in die Migrationspolitik kam, wo wir über Jahre Erstaufnahmeeinrichtungen hatten mit wirklich viel zu vielen Asylantragstellern und mit vor allem einer sehr hohen Ablehnungsquote, war doch klar, wenn man denen allen jetzt das Arbeiten erlaubt, führt man damit die Grundlagen der Einreise und der Ausreise ad absurdum. Weil die Konsequenz wäre ja dann gewesen, dass jeder einfach mal versucht, irgendwie mit quasi Abstimmung über die Füße nach Deutschland zu kommen, dann irgendwie einen Gelegenheitsjob zu finden und fertig. Dann hätten wir uns das ganze Thema Grenzschutz, Einreise, Aufenthaltsrecht sparen können. Jetzt haben wir aber eine Situation, in der wir auch wieder mehr Kontrolle über die Verfahren, schnellere Entscheidungen und damit auch weniger Ablehnungsquote haben, weil die Grundzahl der irregulären Migration sich drastisch reduziert hat, um mehr als 50% reduziert hat im Vorjahresvergleich, im Zweijahresvergleich sogar über weit über 60%. Und insoweit ist das auch folgerichtig. Erst Ordnung in die Migration bringen und dann die Möglichkeiten auch für Arbeitsmarktintegration schaffen.
Da wollen Sie direkt darauf antworten.
Wir kommen ja von der Frage der Leistungsfähigkeit des Staates und wie wir als Gesellschaft insgesamt auch produktiver zusammenarbeiten können. Und jetzt haben wir einen Fall, in dem Sie beweisen, dass am Ende das, was Sie gerade beschrieben haben, nicht mit der Realität in Deckung zu bringen ist.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Wenn wir uns anschauen, wie Sie mit den Geflüchteten aus der Ukraine umgehen, die sind im Jobcenter im Moment angesiedelt, da kriegen sie Vermittlung in Arbeit, da kriegen sie Betreuung, da kriegen sie Kurse. Da ist der zentrale Impuls, Menschen den Weg in Arbeit zu ermöglichen. Das, was Sie gesagt haben, ist, dass sogar rückwirkend die Menschen aus der Ukraine jetzt zu den Sozialämtern transferiert werden sollen in den Kommunen. Das belastet die Kommunen, das ist ein riesiger bürokratischer Aufwand. Die ganzen Kommunen stöhnen darunter, dass das jetzt kommen soll. Und das Schlimmste daran ist, das bedeutet, dass die Menschen nicht mehr in Arbeit vermittelt werden, weil die Sozialämter Geld auszahlen, aber eben nicht in Arbeit vermitteln. Das heißt, ein ideologischer Ansatz, der sagt, Menschen aus der Ukraine sollen bloß nicht mehr im regulären System sein, in dem sie dann in Arbeit vermittelt werden, überwölbt am Ende den pragmatischen Ansatz zu sagen, die sind gut da, wo sie sind. Wir haben den Jobturbo angeschmissen am Ende der Ampelzeit noch, weil es zu langsam ging davor, haben wir uns bemüht, das noch mal hochzudrehen, Menschen schneller in Arbeit zu bringen, die Systeme effizienter zu machen. Und sie sind dabei, jetzt das alles einzureißen und rückwärts abzuwickeln. Deswegen sind die Länder auch auf den Barrikaden, deswegen gibt es im Bundesrat wilde Debatten darüber, die Kommunen sind auf den Barrikaden, weil es nicht funktioniert. Und da würde ich einfach raten, wenn jetzt am Ende Alexander Dobrindt zu dem Schluss gekommen ist, Menschen in Arbeit zu bringen, ist vielleicht gar nicht falsch, dann lassen Sie die Leute im Bürgergeld und lassen Sie am Ende die Vermittlung in Arbeit stattfinden, lassen Sie die Sprachkurse finanziert, dass Menschen dann auch Zugang zu der Gesellschaft finden, die Sprache lernen und am Ende tatsächlich auch in Arbeit landen. Ich bin froh, dass es vielleicht ein Umdenken bis zu einem gewissen Grad in der Union gab, aber jetzt gehen Sie den Weg auch zu Ende und sagen Sie, Arbeit ist gut für alle Menschen in Deutschland und genau dahin müssen wir
arbeiten. Also der große angekündigte Selbstwiderspruch, dessen bin ich jetzt nicht überführt worden, wie ich feststellen will, sondern Herr Audret spricht ein Thema an, das sozusagen jetzt spezifisch nur und ausschließlich für die Gruppe der Ukrainerinnen und Ukrainer geht, die zu uns kommen. Wir haben, die nicht sehr klein ist. Aber ich will es deswegen, ich relativiere es jetzt zahlenmäßig gar nicht, ich will es nur einordnen, dass man sagt, da geht es um ein spezifisches Problem. Wir haben uns damals entschieden, die Asylanträge oder die Flucht, die Flüchtlinge aus der Ukraine anders zu behandeln als alle anderen. Das hat auch zu inneren Verwerfungen geführt, will ich auch mal als Wahlkreisabgeordneter sagen. Da sind mir dann auch viele begegnet, die gesagt haben, ja, jetzt gelten für die aber andere Regeln als für uns. Aber sei es drum, das hat seine Folgerichtigkeit gehabt. Wir müssen sehen, dass ich mir schon wünsche, jetzt in der Frage, wie gehen wir um mit der Ukraine, dass wir auch dort es schaffen können, dass viele Ukrainerinnen und Ukrainer auch zurückkehren können in ihre Heimat, indem dieser Krieg, der sich jetzt ja eben auch wieder jährt, dass dieser Krieg beendet werden kann. Das ist für uns ja das zentrale Anliegen. Und deswegen, ja, wir haben diese Sondersituation im Umgang mit ukrainischen Flüchtlingen. Wir diskutieren sehr intensiv auch mit den Ländern, in der Tat mit den Kommunen darüber, wie man das jetzt lösen kann. Das auch, und da mache ich es mir auch gar nicht leicht. Das ist jetzt keine Diskussion, wo man sagt 0 oder 1. Wir haben im Koalitionsvertrag dazu eine Festlegung, aber eine laufende Diskussion. Aber das Entscheidende, ja, ich würde mal sagen, das ist ein Thema, wo ich Diskussionen auch wahrnehme innerhalb der Koalition auch und auch unterschiedliche Perspektiven, wo ich auch finde, zu Recht, das ist, würde ich deswegen jetzt nicht rückabwickeln oder vom Tisch nehmen, aber sind Argumente, die man miteinander wägen muss. Ich wünsche mir aber vor allem, dass die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge nicht noch größer wird, weil dieser Krieg ewig weitergeht, sondern dass die Bemühungen von Friedrich Merz, der das übrigens auf internationaler Bühne hervorragend macht und Deutschland sehr gut vertritt, dass die auch dazu führen, dass dieser Krieg endlich beendet wird und dass viele Ukrainerinnen und Ukrainer auch in ihre Heimat zurückkehren können, um beim Aufbau dieses Landes wieder mitzuhelfen.
Mhm. Herr Autritsch, Sie sagten ja schon, wir sprechen eben einfach darum, wie der Staat funktioniert. Würden Sie sagen, der Staat hat aus Managementfehlern, die in den letzten Jahren ja auch passiert sind, Stichwort Pandemie an der einen oder anderen Stelle oder auch Krisen, gelernt?
Mit Sicherheit. An den verschiedenen Stellen. Ich würde aber gleichzeitig auch sagen, nicht ausreichend. Und wir haben im Moment zum Beispiel bei der Frage von Sozialstaatsreformen sehr gute Berichte auch vorliegen, die uns handlungsleitend auch in jetzt die Reformprozesse der nächsten Zeit bringen können. Zum Beispiel die Sozialstaatskommission, die gesagt hat, dass das, was wir vor Ort sehen, dass wir die verschiedensten Leistungssysteme haben, Familien von Pontius zu Pilatus laufen müssen, nichts digitalisiert ist, am Ende die Menschen die Leistungen, die ihnen zustehen, auch überhaupt nicht bekommen, weil es so kompliziert ist, dass das alles einmal aufgelöst werden müsste. Da haben wir in der letzten Legislatur lange mit gerungen, die Kindergrundsicherung am Ende nicht mehr abgeschlossen bekommen. Und Ziel dessen war Vereinfachung, Ziel dessen war voranzukommen. Das haben wir noch nicht abschließen können. Insofern ist es wichtig, dass wir eine ganz konkrete Debatte darüber führen, wie das gehen kann. Und da wäre meine Hoffnung oder meine Anforderung jetzt schon auch an die Koalition, dass da substanziell Lehren gezogen werden, die Kommission ernst genommen wird. Und das bedeutet am Ende, wenn man das ernst macht und in der Breite macht, dass wir auch Grundgesetzänderungen brauchen. Zum Beispiel, um gemeinsame Plattformen zwischen Bund, Länder und Kommunen aufzubauen, dass nicht in 11.000 Kommunen in Deutschland überall wieder neue Systeme, wieder neue Anträge, wieder neue Plattformen gemacht werden müssen. Also für die Kooperation, aber auch für die Digitalisierung braucht es Grundgesetzänderungen. Wir wollen das und wir haben da auch der Koalition die Hand angeboten, das zu machen. Und ich würde sehr hoffen, dass dann auch gerade in der CDU an der Stelle eine Offenheit darüber entsteht, dass wir diese grundsätzlichen Reformen dringend angehen müssen, dass man da vielleicht auch ein bisschen die parteipolitische Ideologie zur Seite schieben muss und sagen muss, diese auch Grundgesetzänderungen, das ist jetzt nötig, das gehen wir gemeinsam an, um eben genau diese Lehren zu ziehen und besser zu werden.
Wir sind quasi am Ende der Sendung, deswegen die Bitte um eine kurze Antwort. Aber wir haben darüber gesprochen, wie der Staat sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch verändern muss oder sich konzentrieren muss auf die und jene Aufgabe. Wo würden Sie denn sagen, sind noch die größten Schwachstellen?
Naja, es ist in der Tat so, dass die Frage der Digitalisierung des Staatswesens und der staatlichen Verwaltung eine der Großbaustellen ist. Und es ist auch gut, dass wir das nicht zum Gegenstand von parteipolitischem Kampf machen, sondern da auch Gemeinsames suchen. Die Frage einer Grundgesetzänderung, da ist es nach meinen Recherchen so, dass die Regierungskoalition auch mit den Grünen zusammen keine verfassungsändernde Mehrheit hat. Das werden sie so
teilen.
Wir werden daran arbeiten, das bei der nächsten Wahl zu verändern. Aber es gibt auch keinen Grund, das ist wichtig, bei der Verwaltungsdigitalisierung jetzt auf Grundgesetzänderungen zu warten, sondern wir können im bestehenden Rechtsrahmen sehr, sehr viel mehr machen. Deswegen ist es richtig, dass Bundesminister Wildberger und unser Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung da richtig Tempo macht. Gemeinsam auch mit den anderen Ressorts. Wir nehmen die Empfehlungen der Sozialstaatskommission sehr, sehr ernst, weil wir darin auch mitgewirkt haben. Und ich finde, das ist eine sehr gute Blaupause auch für einen digitalen, handlungsfähigen Staat. Der Staat ist gegründet worden, nicht um den Menschen das Leben bis ins Letzte vorzuschreiben und um Probleme zu schaffen, sondern der Staat ist gegründet worden, um den Menschen das Leben einfacher zu machen. Und daran wollen wir mitwirken.
Das nehmen wir doch als Schlusswort. Ich bedanke mich sehr herzlich für diese angeregte Diskussion. Und wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuschauen. Das war Unter den Linden. Morgen um 22.15 Uhr sehen Sie an dieser Stelle die Phoenix-Runde. Das ganze Phoenix-Team bedankt sich für Ihr Interesse und wir wünschen Ihnen noch einen schönen und informativen Abend.